ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Kerstin Hermes und Julia Menger.
Guten Morgen. Wir starten wieder in eine neue Woche mit allem, was wichtig ist oder wichtig wird heute. Gleich zum Start, wie gewohnt, die Tagesvorschau. Und dann reden wir, Julia und ich, mit der Berliner Polizei über die angekündigten Blockaden der sogenannten letzten Generation und die Aktion vom Wochenende, als die KlimaaktivistInnen das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht haben. Deutschland hat die Aufnahme von MigrantInnen aus Italien im Moment ausgesetzt, obwohl auf Lampedusa gerade Tausende in menschenunwürdigen Zuständen leben. Das und die EU-Strategie gegen illegale Migration kommentiert Friedrich Küppersbusch heute. Und ab heute gibt's die neuen Corona-Impfstoffe in den Arztpraxen. Ob die was für Sie sind, erfahren Sie vom Direktor der Klinik für Infektiologie an der Berliner Charité, live Erik Sander. Aber los geht's, wie gesagt, mit den Terminen des Tages.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Montag, der 18. September 2023. Einen runden Geburtstag feiert heute der britische Musiker Jamie Liddell. Das war sein großer Hit. Jamie Liddell wird heute 50 Jahre alt und genauso alt wird heute auch der deutsch-österreichische Schauspieler Andreas Günther. Seit 2010 Ermittler beim Polizeiruf 110 aus Rostock.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation haben weitreichende Proteste in Berlin angekündigt und haben damit auch schon begonnen an diesem Morgen. Nach einer Demo vergangene Woche und einer Aktion am Brandenburger Tor gestern soll der Protest ab heute ununterbrochen stattfinden. Beendet wird er erst, wenn die Regierung die politische Wende einleitet, die Deutschland bis 2030 frei von fossilen Brennstoffen macht, heißt es. Welche Aktionen die Gruppe jetzt auch für die nächsten Tagen und Wochen noch genau plant, ist vorab nicht klar, aber es soll der bislang stärkste und intensivste Protest werden.
Was fehlt?
Eine Halbzeitbilanz der globalen Ziele der Vereinten Nationen für 2030. In New York beginnt dazu heute ein zweitägiges Gipfeltreffen. Auch Bundeskanzler Scholz ist dabei. Vor 8 Jahren hatten die Staats- und Regierungschefs sich 17 globale Ziele für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung gegeben. So sollen Hunger und extreme Armut eigentlich bis 2030 beseitigt sein. Schon jetzt ist klar, dass diese Ziele schwer zu erreichen sein werden, wegen Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Schuldenkrise in armen Ländern.
Das geht gar nicht.
Wenn Sie etwas gegen den Tesla-Ausbau in Grünheide haben sollten, dann können Sie noch bis heute Ihre Stellungnahme einreichen. Der US-Elektrobauer will in seinem Werk in Zukunft 1 Million E-Autos und 1 Milliarde Batteriezellen pro Jahr produzieren. Das soll ohne zusätzliches Wasser klappen, so steht es jedenfalls in den Plänen, die Tesla Anfang des Jahres beim zuständigen Brandenburger Landesamt für Umwelt eingereicht hatte und die bis Freitag einen Monat lang öffentlich ausgelegen haben.
Auf großer Reise.
Tesla-Gründer Elon Musk hat heute wiederum einen wichtigen Termin in San Francisco. Israels Premierminister Netanyahu fliegt für eine Woche in die USA und trifft sich heute als erstes mit Musk. Anschließend reist Netanyahu weiter zur UN-Generalversammlung nach New York, die morgen beginnt, und trifft dort auf US-Präsident Biden. Es ist das erste Treffen seit der Wahl Netanyahus zum israelischen Premier Ende Dezember. Die israelisch-amerikanischen Beziehungen sind aktuell nicht die besten. Biden hatte zum Beispiel den Kurs der rechtsreligiösen Regierung Netanyahus in Israel scharf verurteilt.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach holt sich heute im Bundeswehrkrankenhaus in Mitte seine Corona-Auffrischungsimpfung ab. Auch in den Arztpraxen ist der angepasste Impfstoff angekommen. Heute startet die neue Impfkampagne, über die wir gleich noch ausführlich reden hier auf Radio 1. Sie richtet sich an über 60-jährige und jüngere RisikopatientInnen. Aktuell gibt es wieder mehr Infektionen mit dem Coronavirus, laut Deutscher Krankenhausgesellschaft auch auf den Intensivstationen. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC rechnet europaweit mit weiter steigenden Zahlen im Herbst und im Winter.
Das ist Berlin.
Ab heute fahren noch mehr neue S-Bahnen durch Berlin. Am Mittag nehmen der regierende Bürgermeister Wegner und Verkehrssenatorin Schreiner zusammen mit Brandenburgs Verkehrsminister Beermann die letzten von insgesamt 106 neuen Fahrzeugen der Baureihe 483-484 in Betrieb. Die neuen S-Bahnen, sehr angenehm mit Klimaanlage, fahren ja schon seit 2,5 Jahren auf den Linien der S8 und der Ringbahn.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Das Brandenburger Tor hat's schon erwischt. Orange und rote Farbe haben Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation an die Säulen gesprüht. Das Wahrzeichen stehe für friedliche Wendepunkte in der deutschen Geschichte und einen solchen Wendepunkt wolle man auch in der Klimapolitik erreichen, so heißt es von der Gruppe. Sprecher Raphael Thelen dazu.
Wir müssen bis 2030 aus der Kohle, aus Gas und Öl ausgestiegen sein. Das ist nicht weniger als eine ganz schnelle Wende. Und Olaf Scholz, das fordern wir, muss es endlich anerkennen und dann auch umsetzen. Und deswegen sind wir hier heute ans Brandenburger Tor gekommen und haben es mit orangener Warnfarbe markiert.
Sie haben vielleicht die Bilder gesehen im Fernsehen und auch im Netz. Laut Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner handelt es sich nicht nur um Sachbeschädigung in diesem Fall. Hier werde auch der freiheitliche Diskurs beschädigt, sagt er.
Und während das Brandenburger Tor schon gestern direkt wieder sauber gemacht wurde, soll es heute erst so richtig losgehen. Bis auf Weiteres will die Gruppe Berlin blockieren, bis die Bundesregierung radikal umschwenkt in Sachen Klima. Nicht nur wir können uns da auf einiges also gefasst machen, auch die Polizei steht in den Startlöchern und Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat schon angekündigt, dieses Mal sehr konsequent und sehr zügig gegen die Aktionen vorzugehen.
Was das genau heißt, das fragen wir jetzt Slowiks Stellvertreter, den Polizeivizepräsidenten Marco Langner. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
14 Menschen haben Sie gestern am Brandenburger Tor schon festgenommen. Ist es auch die Strategie für die kommenden Tage, knallhart festnehmen?
Ja, soweit wir das können, ist das natürlich die Strategie. Wir sind schon vorbereitet. Wir sind ja heute Morgen schon gut gefordert. Wir haben über 14 Örtlichkeiten in der Stadt, an denen gerade Blockademaßnahmen durchgeführt werden. Einige konnten wir verhindern. An einigen arbeiten die Kräfte noch fleißig, aber wir sind insofern gut aufgestellt und natürlich werden wir, so schnell es uns möglich ist, versuchen, die Blockadeaktion zu verhindern und dabei natürlich auch zu prüfen, wen wir festnehmen und wen wir nicht festnehmen.
Wo in Berlin ist es im Moment gerade besonders heikel?
Also zu den 14 Punkten gehört zum Beispiel die Prenzlauer Promenade, die A100, der Tempelhofer Damm, die Köpenicker Landstraße, der Kutschumacher Platz, die Schönhauser Allee.
Also das ist schon viel.
Sehr, sehr interessante Örtlichkeiten, genau.
Was heißt denn konsequenter vorgehen, wie Slowik das gesagt hat in diesem Zusammenhang? Also bisher war die Polizei ja auch nicht gerade zimperlich.
Wir gehen natürlich gegen Straftaten vor. Das muss man sich immer ein bisschen vergegenwärtigen an der Stelle. Und zügig vorgehen bedeutet, dass die Kräfte in dem Moment, wo Blockadeaktionen sich abzeichnen, versuchen natürlich konsequent, diese auch zu verhindern. Das ist ihr Auftrag und das ist unser Beitrag, um möglichst den Verkehr nicht lange beeinträchtigt zu lassen.
Ja, aber auch die Aktivistinnen und Aktivisten müssen ja geschützt werden vor übergriffigen Menschen in den Autos. Da gab es ja zuletzt auch viele körperliche Angriffe. Wie können Sie diesen Spagat schaffen, den Protest auch zu schützen?
Ja, es ist ein Spagat, wie Sie sagen. Wir haben natürlich die Situation, dass auch diese Protestformen letztlich unter dem Schutz des Artikel 8 des Grundgesetzes stehen und wir natürlich auf Grundlage des Versammlungsfreiheitsgesetzes vorgehen müssen. Das kostet auch immer etwas Zeit, weil Versammlungen in der Regel erst beschränkt werden müssen, unter bestimmten Voraussetzungen auch aufgelöst werden können. Und wir appellieren immer an wirklich alle, die zu Recht auch genervt sind von diesen Aktionen, eben nicht in irgendeiner Form quasi Selbstjustiz zu betreiben, sondern wirklich das Eintreffen der Kolleginnen und Kollegen abzuwarten und dann nicht selber handgreiflich zu werden. Weil wir müssen letztendlich dann gegen alle vorgehen.
Der Protest der letzten Generation richtet sich ja, haben wir vorhin gehört, klar gegen die Bundesregierung und nicht gegen die Stadt Berlin. Wie sauer sind Sie eigentlich, dass die Arbeit jetzt ja trotzdem an Ihnen als lokaler Polizei hängen bleibt?
Also sauer sind wir jetzt nicht. Ich meine mal, die Kolleginnen arbeiten schon an der Belastungsgrenze. Man muss sich einfach fragen, bei diesen Protestformen, ob Polizisten und Polizistinnen nicht Besseres zu tun haben, als sich um solche Dinge zu kümmern, weil wir natürlich jede Menge Kolleginnen und Kollegen auch des Landeskriminalamtes, der Kriminalpolizei am Start haben, die eigentlich mit anderen Aufgaben.
Ja, aber was wünschen Sie sich von der Politik, dass Sie da entlastet werden, jetzt möglicherweise die Proteste sogar aufhören?
Also von der Politik sich etwas zu wünschen, wir haben eine Bundesregierung, die sich dem Klimaschutz ja letztendlich verschrieben hat und man muss natürlich auch demokratische Grundsätze in der Lage sein zu respektieren und zu akzeptieren, sich außerhalb unserer Verfassung quasi zu stellen und mit Straftaten versuchen, Entscheidungen herbeizuführen, ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg und letztendlich muss man sich überlegen, ob man und in welcher Form man eben gegen diese Form von Protesten dann eben doch strafrechtlich vorgeht.
Der Berliner Polizeivizepräsident Marco Langner zum Umgang mit den angekündigten und schon jetzt beginnenden Endlosprotesten der letzten Generation hier in Berlin. Dankeschön.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich höchstpersönlich ein Bild von der Lage auf Lampedusa gemacht. Die kleine italienische Mittelmeerinsel ist mit den vielen Migrantinnen und Migranten total überfordert. Vergangene Woche kamen insgesamt 11.500 dort an. Italien und andere EU-Mitgliedstaaten wollen MigrantInnen radikal daran hindern, überhaupt auf die Boote zu steigen. Von der Leyen hatte deshalb einen 10-Punkte-Plan dabei. Und zwar will sie die Überwachung verstärken und bei Mitgliedstaaten dafür werben, Migrantinnen und Migranten aufzunehmen.
Wir haben als Teil der internationalen Gemeinschaft eine Verpflichtung. Wir haben sie in der Vergangenheit erfüllt und wir werden sie weiter erfüllen. Aber wir werden entscheiden, wer in die EU kommt und unter welchen Umständen und nicht die Schmuggler und Menschenhändler.
Deutschland hat diese freiwillige Aufnahme aus Italien vorerst ausgesetzt. CSU-Chef Markus Söder fordert noch dazu eine Integrationsgrenze.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch,
Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sollte Deutschland Migrantinnen und Migranten aus Italien freiwillig aufnehmen?
Ja, da reden wir über eine sehr kleine Zahl. Das war ein Deal, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser gemacht hat im Zuge dieser sogenannten EU-Asylrechtsreform. Also als entschieden wurde, dass Flüchtlinge aus Ländern mit einer Anerkennungsquote unter 20% praktisch kein individuelles Asylrecht mehr haben und alle anderen eins bekommen, wenn sie nicht über einen sicheren Drittstaat eingereist sind. Also im Grunde auch keins bekommen. Das war ja diese sogenannte EU-Asylrechtsreform, der auch Deutschland zugestimmt hat, der auch die Ampel mit lautest knirschenden grünen Zähnen, wenn es sowas gibt, zugestimmt hat. Und in dem Zuge hatte Faeser eben auch eine freiwillige europäische Solidarität vereinbart und für Deutschland ein Kontingent von 3.500 Menschen angegeben. Und wer daran nicht teilnehmen sollte, sollte eine Penalie zahlen. Also ich nehme keine Menschen, ich gebe lieber Geld. Und da sagen selbst Polen und Ungarn, nö, könnt ihr selber zahlen, machen wir nicht. Also es gibt keine europäische Linie, ein bisschen flexibel zu sein, ein bisschen beweglich zu sein. Und da schaut man jetzt drauf und jemand wie Markus Söder radikalisiert das natürlich, indem er wieder sagt, da muss ein Deckel drauf und das ist alles sehr bedrohlich und wir meinen es doch nur gut, wir wollen wenige Zuwanderer und die dann super integrieren. Und in eine ähnliche Richtung im Grunde argumentiert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, indem sie sagt, wir entscheiden, wer in die EU kommt. Also wer beim Ertrinken mit der rechten Hand seinen Doktortitel oder sein Ingenieurdiplom noch gerade über die Wassergrenze des Mittelmeers halten kann, der sagt, Mensch, Junge, hättest du doch gerne bei uns reinkommen können, schade, jetzt bist du ertrunken. Das waren über 1874 Tote in diesem Jahr.
Städte und Kommunen ächzen aber und beklagen sich, dass sie es nicht mehr schaffen. Mhm. Also ich habe es gerade schon so ein bisschen rausgehört, aber dennoch brauchen wir eine Integrationsbremse nicht, die Markus Söder fordert?
Also erstmal sind Leute wie Söder und Leute, die noch deutlich radikaler sind wie Söder, also der Vizeregierungschef Italiens Matteo Salvini, der spricht schon von einem Akt des Krieges, muss man erstmal hinkommen, Patronen im Gurt seines Gegners sind Menschen und die Regierungschefin Meloni von der Fratelli d'Italia will den Einsatz der Marine gegen Migrantenboote, also das ist dann ein offenes Kriegsbild und übersieht, dass Frontex und Europol das schon lange tun. Das ist auch ein Scheitern von ihren Wahlversprechen, denn das Wahlversprechen dieser Rechtsregierung hieß ja, wenn wir dran sind, gibt's keine Migration mehr. Und das ist nicht ganz so laut berichtet wie das Scheitern der Zuwanderungspolitik. Die europäische Zuwanderungspolitik hat sich mehr oder minder geeinigt darauf, keine zu sein. Es ist auch dem dicken Hecht Deutschland nicht gelungen zu sagen, Freunde, wir müssen das gerecht verteilen und ein bewegliches System wird länger halten als ein harsches, das bricht. Jetzt schauen wir gerade dem System beim Brechen zu und haben vielleicht die Illusion, Europa als Festung durch die Zeiten bringen zu können. Zeiten, in denen es auf der ganzen Erde mehr Migration gibt denn jemals zuvor. Also noch ein eskalierter Vorschlag und noch eine brutalere Rhetorik ändert nichts daran. Das hat die italienische Rechtsregierung jetzt auch bewiesen. Und es ist eigentlich ein erneuter Appell an Europa, verteilt gerecht.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Die Corona-Zahlen steigen wieder. In jedem Freundeskreis wahrscheinlich hat es schon wieder die ersten erwischt. Ärzte in Nordrhein-Westfalen rufen auch schon wieder zum Maskentragen auf. In anderen Ländern gilt die Empfehlung schon für die ganze Bevölkerung, in Israel zum Beispiel. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor neuen und sehr ansteckenden Virusvarianten. Zum Glück seien das aber Omikron-Varianten mit eher milden Verläufen, heißt es.
Ab heute gibt es angepasste Corona-Impfstoffe von BioNTech in den Arztpraxen. Und wer sich impfen lassen sollte, besprechen wir mit Live-Erik Sander. Zander. Er ist der Direktor der Klinik für Infektiologie an der Berliner Charité. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Morgen.
Gerade wurde in Deutschland zum ersten Mal eine stark mutierte Virusvariante nachgewiesen, die die Weltgesundheitsorganisation schon länger beobachtet. BA286, auch Pirola genannt. Wie groß sind Ihre Sorgen jetzt Richtung Herbst?
Na, so, dass als man diese Variante das erste Mal gesehen hat, also in Sequenzierdaten, hat man schon gedacht, die könnte Probleme machen, weil die eben sehr viel Mutationen trägt in diesem Spike-Protein. Das erinnerte so ein bisschen an die Situation, als wir damals das erste Mal die Omikron-Variante gesehen haben. Aber zum Glück gibt es jetzt eine ganze Menge Studien und so Vorveröffentlichungen, die zeigen, dass wahrscheinlich die Fähigkeit dieser Variante, dem Immunsystem zu entweichen, doch nicht so groß ist, wie wir das befürchtet hätten. Und ansonsten weiß man einfach noch nicht so viel darüber, wie ansteckend die ist oder wie krankmachend die ist. Aber die meisten, die ich kenne, sind jetzt nicht übermäßig besorgt.
In manchen Ländern, wie zum Beispiel in Großbritannien, ist die Welle ja schon ein bisschen größer als bei uns. Welchen Einfluss wird das am Wochenende gestartete Oktoberfest in München aufs Infektionsgeschehen in ganz Deutschland haben? Wird es hochgehen mit den Zahlen?
Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Generell sehen wir über den Sommer schon immer so ein bisschen Aktivität und jetzt zuletzt auch mehr Fälle. Und klar, so große Zusammenkünfte können natürlich immer das Infektionsgeschehen anfeuern. Das ist wohl zu erwarten.
Diese ganz neuen Varianten bildet der Impfstoff, den es ab heute gibt, in den Arztpraxen noch gar nicht ab. Warum ist er für bestimmte Gruppen trotzdem empfehlenswert?
Also der neue Impfstoff ist an die sogenannten XBB-Varianten aus der Omikron-Linie angepasst. Und die ganzen Daten, die wir bisher gesehen haben, zeigen, dass der Antikörper auslöst und Immunantworten auslöst, die eigentlich relativ breit auch gegen diese neuen Varianten wirken. Also sie sind eben doch miteinander verwandt und das Immunsystem kann dann solche Immunantworten und Antikörper bilden, dass auch andere Subvarianten davon neutralisiert werden und das Immunsystem sozusagen nochmal verbreitert und scharf gestellt wird auf diese neuen XBB-Varianten.
Viele von uns haben schon so 2-3 Impfungen intus, das ist aber auch schon wieder eine Weile her. Wem empfehlen Sie jetzt eine Auffrischungsimpfung mit diesen neuen Impfstoffen, die ab heute verfügbar sind?
Also es ist so, dass die STIKO ja generell ihre Impfempfehlungen für Covid-19 in die allgemeinen Impfempfehlungen aufgenommen hat und da kann man auch nachlesen, dass vor allen Dingen im Herbst empfohlen wird, Personen, die über 60 Jahre sind, die bestimmte Vorerkrankungen haben, die das Immunsystem schwächen oder die schwere Herz-Lungen-Erkrankungen haben, dass die sich jetzt nochmal auffrischen lassen können, jeweils mit einem variantenangepassten Impfstoff und den gibt es eben ab heute. Und dazu kommen natürlich Leute, die vielleicht mit vielen Personen arbeiten, die besonders empfänglich sind, also Leute im Gesundheitswesen. Für die gilt eine STIKO-Empfehlung. Aber auch andere Personen, bei denen die Impfung länger als 12 Monate zurückliegt oder der letzte Kontakt mit dem Virus, für die ist dieser Impfstoff zugelassen und die können das für sich in Erwägung ziehen.
Jetzt laufen gleichzeitig gerade die ersten Prozesse in Deutschland wegen Corona-Impfschäden. Wie schätzen Sie inzwischen das Risiko von mittelschweren bis schweren Nebenwirkungen bei einer Corona-Impfung ein?
Also wir haben wirklich das große Glück gehabt mit den Impfstoffen. Nachdem die breitflächig ausgerollt waren, ist die Fallschwere, also die Gefährlichkeit dieses Virus wirklich runtergegangen, weil wir eben so eine breite Immunität in der Bevölkerung aufgebaut haben. Jetzt waren viele geimpft, sind zusätzlich noch infiziert. Das nennt man dann, einige nennen das auch Hybridimmunität. Und dadurch haben wir eine sehr robuste, breite Immunität in der Bevölkerung, sodass für jeden Einzelnen, wenn jetzt nicht schwer vorerkrankt oder bestimmte andere Risikofaktoren vorliegen, sozusagen die akute Gefahr, durch die das Virus wirklich runtergegangen ist. Das ist die ganz positive Seite. Und auf der anderen Seite ist es so, natürlich gibt es Impfschäden, gibt es Nebenwirkungen, die gibt es mit jedem Medikament. Zum Glück gehören die Covid-19-Impfstoffe zu denen, wo diese nur sehr, sehr selten auftreten. Und zum Beispiel auch bei den Booster-Impfungen hat man das nochmal untersucht im letzten Jahr. Die Amerikaner haben sich das angeschaut, dass zum Glück dort auch die Nebenwirkungs- und Komplikationsraten sehr, sehr niedrig waren.
Heute gibt es die neuen Corona-Impfstoffe in den Arztpraxen. Wer sich nochmal impfen lassen sollte, darüber haben wir mit Live-Erik Sander gesprochen, dem Direktor der Klinik für Infektiologie an der Berliner Charité. Vielen Dank.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
August Bebel, Politiker. Es gibt keine Befreiung der Menschheit ohne die soziale Unabhängigkeit und Gleichstellung der Geschlechter.
Ende der Denkpause.
Heute ist Internationaler Tag für gleiches Entgelt. Hier bei uns verdienen Frauen bei gleicher formaler Qualifikation und ansonsten gleichen Merkmalen im Schnitt immer noch 6% weniger als Männer.
Ich glaube, das ist bei uns nicht der Fall. Ich hoffe es. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.